Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
12.000 Lehrkräfte fehlen aktuell in Deutschland. Und laut der Kultusministerkonferenz letzten Jahres fehlen bis 2035 gar 68.000 Lehrkräfte. Der Lehrkräftemangel ist ein großes Problem in Deutschland und auch in Bayern. Wenn Lehrkräfte fehlen, kann der Unterricht ausfallen. Und das heißt weniger Bildung. Das Ziel ist klar, den Beruf zugänglicher und attraktiver zu gestalten. Wie das aussehen könnte und was die großen Herausforderungen sind, darüber spreche ich heute mit Martin Goppel. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Zu Ihnen, Sie sind der bayerische Landesvorsitzende der KEG, das ist die Katholische Erziehungsgemeinschaft. Das ist ein unabhängiger Berufsverband für Pädagoginnen und Lehrkräfte. Er kümmert sich um Belange von Kindertagesstätten bis hin zu Schulen und Hochschulen. Und der KEG agiert hier mit der Basis christlicher Grundsätze. Die KEG sitzt auch in vielen Gremien, die über die Bildungsfragen diskutieren. Und dabei hat sie auch mit führenden PolitikerInnen zu tun. Genau, fangen wir gleich an, gleich vorneweg. Wie kam es denn überhaupt so weit, dass es einen immensen Lehrermangel gibt? Ich habe gestern gelesen im Bayerischen Rundfunk, dass 8,3% des bayerischen Unterrichts entfällt, weil es zu wenig Personal gibt.
Ja, das eine ist natürlich, dass es zu wenig Personal gibt. Das heißt, die Nachfrage nach dem Lehramtsstudium gesunken ist die letzten Jahre. Das ist das eine. Und das zweite, was ein Riesenthema ist, ist das Thema Gesundheit, Lehrergesundheit. Es fallen gerade extremst viele Lehrerinnen und Lehrer aus, aufgrund gesundheitlichen Einschränkungen, aber auch mangelnder Unterstützung seitens der Politik. So ehrlich müssen wir sein. Ich weiß, dass die Kultusministerin jetzt gesagt hat, das sind ungefähr 1%. Ich gehe aber mit, dass es 8% ungefähr ist. Wenn man den Alltag anschaut, wenn man in Schulen unterwegs ist, man sieht es. Meine Frau ist selber Lehrerin und ich sehe es jeden Tag an ihrem Stundenplan, wer alles ausfällt, welcher Unterricht ausfällt, und die Situation ist verheerend. Im Übrigen nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kita. Also auch in der Kita, im Kindergartenbereich haben wir genau den gleichen Fachkräftemangel. Das wurde meiner Meinung nach in den letzten Jahren einfach nicht bedacht, zu wenig investiert, keine Reformen gemacht. Das kann man sagen, lag an Corona, lag an Haushaltslagen. Aber ich glaube, die letzten Jahre war unsere Wirtschaft sehr gut und wir haben gut Geld nach Hause gebracht. Und wir haben meiner Meinung nach den falschen Schwerpunkt gesetzt, die falschen Investitionen gesetzt und unsere Reformen, die dringend notwendig sind für die Bildung, für beste Bildungsangebote in Bayern, verpasst.
Also ich glaube, das Kultusministerium hat gesagt, dass es unter 1% des Unterrichts tatsächlich entfällt, der Rest wird vertreten.
Ja, aber auch wenn es vertreten wird, ist es nicht immer der Unterricht, den man einfordert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es wird nicht immer alles erfasst im Kultusministerium. Das ist bei der Gewaltstatistik das Gleiche. Wenn unsere engagierten Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter zum Beispiel, eine Gewalttat, die im Übrigen immer mehr wird im Beamtentum, melden, dann ist es nicht so, dass der Schulleiter das gleich weiterleitet, weil das würde auf ihn persönlich oder auf sie persönlich zurückkommen. Das wird nicht erfasst. Und da hängen wir uns als KIG auch gerade sehr rein, dass Gewalttaten und Gesundheitsdaten mehr erfasst werden und dass die Statistiken, die vom Kultusministerium kommen, es ist ja doch eine amtliche Behörde, auch mit der Realität übereinstimmen. Und das Gleiche ist natürlich Unterrichtsausfall. Auch da muss ehrlich mit unseren Bürgerinnen und Bürgern gesprochen werden.
War diese Entwicklung, dass es jetzt einen Lehrermangel gibt, der relativ groß ist, abzusehen?
Ja, also wir alle Verbände, ich bin ja dieses Jahr auch ABL-Präsident, also der Präsident aller bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbände. Das war abzusehen, das war klar. Wir mahnen das seit vielen Jahren an. Und ich glaube, unsere aktuelle Weltpolitik gibt auch allen Anlass dafür, das noch kritischer zu sehen als die letzten Jahre zuvor und die Politik da auch zu kritisieren. Und ich möchte auch mal wieder darauf hinweisen, kritisieren tut nur der seinen Job liebt. Wenn meine Frau mich kritisiert, dann macht ihr das, weil sie mich liebt. Und wir kritisieren die Politik nicht, weil es uns Gaudi macht oder weil wir da irgendwie so, der kritisiert, kriegt immer drauf. Aber das macht er nur, weil er seinen Job liebt. Und unsere Mitglieder, die lieben ihren Job. Und es kam jetzt auch eine Studie raus, dass 72% der Lehrerinnen und Lehrer zufrieden sind mit ihrem Job. Und von den 72% sind 12 sehr zufrieden. Also es ist ein toller Job, der Spaß macht, der Freude macht. Aber jetzt ist auch irgendwann mal Schluss. Und wir können nicht, also wir müssen unseren eigenen Unterricht hinbekommen, den andere Kollegen, die krank sind, und das versteht auch jeder, ausgleichen, aber auch auf unsere eigene Gesundheit achten. Und das vergessen manche Politiker da oben so schön, dass wir als Persönlichkeit im Raum stehen, die Kinder mitnehmen. In der aktuellen politischen Lage ist es nicht leicht.
Also die Politik hat ein bisschen weggeschaut bei den Problemen der Lehrer.
Oder woanders hingeschaut. Also ich möchte niemand, vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt. Ich stecke da nicht drin, ich bin kein Politiker, das müssen die entscheiden. Aber man merkt schon in der DNA, dass da seit 1970, ich habe es vorhin im Eingang auch mit ihm besprochen, ein Reformstau einfach da ist.
Keine Neuerungen seit 1970 quasi.
Ja, so ungefähr. Es wurden zwar makulaturmäßig so ein bisschen Pflaster draufgesetzt, aber jetzt so ein großer Wumms, wo ich sage, wo Olaf Scholz sagen würde, und ein Doppelwumms, nein, Spaß beiseite. Nein, die Situation ist brutal ernst. Also wir bringen unsere Kinder hier vor Herausforderungen in Zukunft, wenn wir die Fragen der Zukunft nicht thematisieren im Unterricht.
Und um das Problem zu lösen, da sind Sie Teil vom Kultusministerium, die eine Expertenkommission einberufen hat, ich glaube im Juni oder Juli 2023. Und genau, Sie sind einer der Experten. Sind Sie einer der Experten, oder wie schaut es aus? Wie tauschen Sie sich dort aus mit den PolitikerInnen?
Also man muss ein bisschen Faktencheck zumachen. Das Ganze wurde vom Wissenschaftsministerium und vom Kultusministerium, also vom Minister Blume damals und vom Staatsminister Piazzolo, einberufen, aber auch auf politischen Wollen, muss man ehrlicherweise sagen, vom Ministerpräsident Söder. Das ist so entstanden, dass wir alle Verbände immer wieder gesagt haben, wir müssen was in der Lehrerausbildung dringend andrehen. Da können wir gleich auf die Probleme einsteigen. Und so hat der Ministerpräsident, so muss man es auch sagen, in der Staatskanzlei entschieden, wer in dieser Expertenkommission teilnimmt. Das waren halt die Verbände, die auch davor lautstark das angemahnt haben. Im Übrigen nicht nur die Verbände, sondern auch die Universitäten. Und das Ganze soll natürlich frei der Politik sein. Also ohne politisches Couleur, sage ich immer. Man sieht es auf dem Pressefoto vom 12. Juli 2023, wer da alles dabei ist. Es gab eine Pressemitteilung, es gab auch einen kleinen Arbeitsauftrag von uns. Aber es gab auch klare rote Linien. Und die rote Linien war eine Beibehaltung des Staatsexamen wie auch des differenzierten Schulsystems. Weil der ein oder andere Verband, nicht jetzt unsere Meinung, sind der Meinung, vielleicht könnte man auch darüber diskutieren. Das Diskurs ist immer gut. Es gibt Modelle der Gesamtschulen. Aber so haben beide Minister quasi diese Expertenkommission einberufen. Und wir haben, und das sage ich auch ganz ehrlich, weil Sie gefragt haben, wie sieht das Arbeiten aus? Das Arbeiten sieht sehr vertraulich aus. Wir besuchen alle Uni-Standorte in Bayern. Wir reisen durch ganz Bayern, um unterschiedliche auch regionale DNA und Herausforderungen an den Universitäten eben aufzusuchen. Wir besuchen mit Absicht keinen Verband, um eben auch hier verbandsfrei zu sein. Wir gehen wirklich in die neutralen Hochschulen, treffen uns dort vertraulich, ohne Presse, ohne irgendwas. Und so haben wir uns auch committed, dass wir das nicht digital machen, dass wir das physisch machen, dass wir knallhart diskutieren, die Dinge auf den Tisch legen, aber unter dem Deckmantel der Vertraulichkeit. Und wir werden dann, wenn es soweit ist, ein Papier vorlegen, das natürlich zuerst an die jeweiligen Minister und in dem Fall an die Frau Stolz und an den Minister Blume geht. Die kommen jetzt auch immer wieder vorbei und informieren sich, aber die bringen sich dann nicht ein. Also die haben uns da wirklich freie Hand gelassen. Und zuzüglich zu unseren Experten eben vertreten aus uns Verbandsvertretern plus Universitäten laden wir auch immer externe Impulsgeber ein, um uns wirklich da mit aktuellen Zahlen zu versorgen, aktuellen Studien, um dann beste Bildungsangebote für die Zukunft unserer Kinder zu gestalten. Das ist ein Kompromiss, um Gottes Willen. Das sind mehrere Leute drin, da ist nicht immer unsere Meinung wichtig. Und das ist aber auch gut so, dass wir da vertraut diskutiert können, dass nichts rausgeht. Man kennt sie aus der Politik. Ist uns wichtig, dass wir da die Klappe halten und vertraulich eben arbeiten.
Wie oft treffen Sie sich da ungefähr?
Ich sag mal, wöchentlich sind wir sicherlich im E-Mail-Austausch, aber wir treffen uns jetzt mal Pi mal Daumen einmal im Monat, ungefähr 2 Tage, also auch mit Abend gemeinsam verbringen, mal gemeinsam irgendwo sitzen und die Dinge nach tarocken, weil es schon so ist, es ist sehr intensiv. Man kriegt sehr viel Input und muss dann auch das Reflektieren erstmal für sich selber und dann auch eine gewisse Verbandsmeinung kann man nicht einholen. Man ist da als Person gewählt und man darf auch nicht bei unseren Mitgliedern rausgehen, weil da geht sofort der Flurfunk los, was er diskutiert, er das, macht er das. Das heißt, es ist wirklich für mich auch eine verantwortliche Arbeit, die mir sehr viel Freude macht, da drin zu sitzen. Wie gesagt, viel Input, also auch gut so. Und dann muss man gucken, wie könnten wir uns als Verband da einbringen, was ist vielleicht auch mal wichtiger für die Studierenden später. Wir reden jetzt davon, wenn wir das machen, dass es im Best Case in weiß ich nicht, in 2-3 Jahren vielleicht in die Realität wird, dann studieren die ja 3, 4, 5 Jahre und dann kommen in 10 Jahren die fertigen Lehramtsstudenten raus und welche Fähigkeiten müssen die dann in diesen 10 Jahren haben, um unsere heranwachsenden Talente, die noch nicht mal geboren sind, so ungefähr, in die Zukunft zu begleiten?
Das ist ein Teil ihrer Aufgaben, quasi sich gegenseitig auszutauschen und die Ideen und Vorschläge zu erarbeiten und dann auf das Papier am Schluss zu bringen.
Sie meinen in der Expertenkommission?
Genau, ja.
Genau, das ist also, es ist einmal meine Arbeit, dass ich die Meinung von unserem Verband immer wieder hochhalte. Und die zweite Arbeit ist aber auch das, was wir da an Inhalten bekommen, kritisch zu reflektieren und zu gucken, okay, vielleicht ist die Meinung vom Verband jetzt nicht zielführend oder schon zielführend und wo muss es hingehen und wo ist das Big Picture?
Und eingeführt wurde die Kommission kurz vor der Landtagswahl. War da Kalkül von der Regierung dahinter?
Das wurde gemutmaßt. Auch in unserem Verband gibt es die ein oder andere Meinung. Mir ist aber egal, muss ich ehrlich sagen. Es geht hier nicht um, also meiner Meinung nach geht es hier nicht um Politik, sondern es geht um die Zukunft unserer Kinder in Bayern. Und es ist unsere Aufgabe als Verbandspräsident, da so lang zu arbeiten, dass unsere Heranwachsenden da gute Zukunft haben. Und ob da einer politisches Kalkül oder der andere wirklich ehrlich dahinter steht, ist mir echt egal. Ich gehe immer davon aus, dass unsere Politiker demokratisch gewählt sind und ihre Politik zum Wohle des Volkes machen. Ist ja auch Demokratie, Demokratos, die Macht des Volkes. Und wenn ein Wähler der Meinung ist, das ist politisches Kalkül, dann muss er halt vielleicht anders wählen oder wen auch immer. Und wenn er den Vertrauen in die Politik verloren hat, dann ist es, glaube ich, eine andere Arbeit.
Aber jetzt über die Inhalte, die Sie jetzt diskutieren, können Sie ja nicht so direkt sprechen. Sie haben sich da gemeinsam dazu entschieden. Ist das eigentlich richtig, dass Sie sich verschwiegen,
wie ist das bei der Papstwahl?
Genau.
Ist es bei uns auch so, bis weißer Rauch rauskommt? Ja, also ich muss echt sagen, ich finde es gut. Das ist vielleicht auch das richtige Bild, was mir da eingefallen ist. Bei der Papstwahl gucken wir auch nicht rein und warten, bis weißer Rauch rauskommt. Und das finde ich auch gut für den Diskurs. Wenn wir nämlich diskutieren und der eine oder andere Verband, ich bin im Übrigen froh, dass sich da auch alle dran halten, da Pressemitteilungen raushauen würden und sagen, das finden wir nicht gut und das finden wir gut, könnten wir nicht mehr inhaltlich diskutieren. Ich glaube, im Zeitalter der Transparenz, wo eigentlich jeder ins Lobbyregister reingehen kann und überall sieht, was passiert und was wir machen. Im Zeitalter, wo jeder eigentlich auf Instagram postet, was er gerade macht und was er tut und interessiert ist, kann jeder, wenn er will, seine Inhalte bekommen. Die Vertraulichkeit macht total Sinn, weil wir uns unserer Verantwortung, die wir damit haben, auch sehr wohl bewusst sind. Und das geht nicht, wenn alles an die Öffentlichkeit rausgeht. Sieht man im Übrigen auch an politischen Arbeiten von manchen. Ich glaube, es macht Sinn, Zwischenberichte zu geben. Ich glaube, es macht Sinn, dann auch von außen immer wieder Input reinzuholen. Aber wenn man verantwortlich arbeiten möchte, kann man nicht immer, leider, das lerne ich jetzt auch in meinem Job, alles raushauen, weil dann auch andere Verbände, andere Parteien, andere Politiker sich immer wieder hinhängen und gute Ideen als ihre eigenen verkaufen. Habe ich in China auch gelernt. Ich habe lange mal kurz in China gewohnt und hieß es, eine Idee ist erst dann gut, wenn sie kopiert wird. Der Deutsche sieht das sicher anders.
Wann kann man denn überhaupt dann mit den ersten Ergebnissen aus dem Fragenkatalog, den Sie erarbeiten, rechnen?
Wir haben uns ein sehr sportliches Ziel gegeben, weil wir einfach auch gesagt haben, wenn wir uns jetzt monatlich treffen, müssen wir den Menschen da draußen auch einfach zeigen, dass wir es ernst meinen. Und wenn man es ernst meint, dann nimmt man es nicht ganz so schnell. Also das ist quick and dirty im Prinzip ist jetzt nicht unser Prinzip, sondern dass wir sagen, lieber inhaltlich fundiert und dafür richtig und wir stehen alle hinter der Sache. Ich will da jetzt kein Enddatum sagen. Die Politik hat uns auch kein Enddatum gegeben, wenn man ehrlich ist. Aber verantwortlich arbeiten heißt, dass man, wenn wir ehrlich sind, ging im Juli die Pressemitteilung raus. Die erste konstituierende Sitzung, es war ja, glaube ich, auch öffentlich, war im Oktober. Jetzt heute haben wir Februar, das heißt, wir tagen ein halbes Jahr. Ich weiß, dass die Öffentlichkeit sagt, jetzt muss doch endlich was kommen. Aber ich glaube, dass man mindestens mit einem Jahr rechnen sollte. Und ich glaube, der ein oder andere kriegt es dann auch in den Medien sehr schnell mit. Ich warne nur davor, zu große Erwartungen daran zu haben. Sie haben es im Vorfeld gesagt, könnte politisches Kalkül sein oder was auch immer. Hinter all den Forderungen, die wir da auch zu Papier bringen, steht immer, und das muss man ehrlich sagen, ein Euro. Und im Lehramtsstudium, wird wahrscheinlich auch eine Frage von Ihnen sein, ist es ja so, dass man keine Drittmittel bekommt. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Studiengang habe, ist ja wurscht, Physik, dann kann man da schön forschen für die Wirtschaft und kriegt schon eine Drittmittel rein und dadurch kann man sich horrend gute Professoren leisten. Und das ist im Lehramtsstudium eben nicht so. Da wird nicht geforscht. Ja, und deswegen sage ich, passiert es gerade, das ist jetzt ein bisschen böse formuliert, mit der Po-Backe irgendwie das Lehramtsstudium, man hockt die irgendwo in irgendwelche Fächer rein und ich glaube, man sollte dahin kommen, dass es eben nicht mit der Po-Backe passiert, sondern die Verantwortung der Bildung, die wir da jeden Tag gegenüber unseren Schülerinnen haben, müssen wir uns bewusst sein und da muss dann auch ein Euro draufstehen, wo wir sagen, wir als Staat, als Bayern, Bildung ist ja Ländersache, wir investieren nicht nur in Hightech, sondern auch in eine High-Teach-Agenda und eher noch zweiteres eine High-Kids-Agenda, weil die Kinder in der frühkindlichen Bildung werden für mich in meinen Augen immer vergessen. Frühkindliche Bildung heißt auch, die Kinder früh an Sprache heranführen, die Kinder früh, kann auch Deutsch sein im Übrigen. Ich finde es vermessen zu behaupten, dass man mit 45 Minuten Deutsch jetzt mehr Basiskompetenzen und PISA besser wird. Das ist eine einfache Antwort auf eine wahnsinnig komplexe Frage und das kommt wieder zurück auf diese Expertenkommission und die wichtige Arbeit, die wir da leisten. Wir brauchen mehr fähige und tolle Menschen da draußen. Quereinsteiger ist gut, da werden Sie auch wahrscheinlich eine Frage haben, die gerade kommen, aber die müssen wir begleiten. Und das heißt auch flexibel im Lehramtsstudium sein. Das heißt auch für die Quereinsteiger vielleicht, wenn wir über die Lehrerbildung nachdenken, Möglichkeiten schaffen, dass sie sich den einen oder anderen Schein an der Uni noch holen. Das heißt aber auch, dass wir, wenn wir Fachlehrer und Förderlehrer, die gerade einen wahnsinnig wichtigen Job an unserer Basis machen, Fachlehrer machen Lust auf Handwerk, die basteln, sage ich immer, aber das meine ich positiv. Die kochen, die werken und die machen Lust auf Handwerk und wir reden hier über Klimawandel, über aktuelle extremste Probleme und die werden nicht gefördert und die kriegen keine Weiterbildungsmöglichkeiten. Und wenn wir über die Expertenkommission nachdenken, müssen wir über alle differenzierten Schularten nachdenken, über Förderschulen, über Förderlehrer, über Fachlehrer. Und das sind genau die Lehrer, die nicht studiert haben. Fachlehrer studiert man ja nicht, wie Sie wissen, oder Förderlehrer. Aber dann kann ich doch sagen, wenn jemand Bock hat, Fachlehrer weiterzuentwickeln und Mittelschullehrer zu werden, hey, dann geh doch rein, mach nicht das ganze Curriculum durch, sondern steig irgendwo ein und hol halt dann noch die Scheine, die du brauchst, damit du Mittelschullehrer bist und damit völlig überzeugen und als Mensch und gestärkt da rausgehst und die Leute mitnimmst.
Vielleicht geht das ein bisschen weg von unserem Interview, aber ich war als erstes im Gymnasium, dann in der Realschule und dann wieder im Gymnasium. Und ich habe eigentlich so fürs Leben, habe ich mehr in der Realschule gelernt als im Gymnasium, weil ich kochen hatte, weil ich werken hatte, weil ich viel mehr mit meiner Kreativität ein bisschen umgehen konnte. Fehlt es da an Investitionen oder ist das eine Idee, die man auch bei weiterführenden Schulen wie dem Gymnasium einbringen könnte? Fehlt es am Geld eigentlich einfach nur oder fehlt es da an der Zeit, fehlt es an den Ideen?
Geld ist immer gut, wenn man Geld hat. Aber ich glaube, Geld kann nicht das Allheilmittel für alles sein. Ich glaube, wir müssen schon mit einer Lupe genau mal hingucken und wie Sie sagen, jemand, der im Gymnasium ist oder die allgemeine Hochschulreife hat, der hat eine Mittelschule noch nie von innen gesehen. Der hat den normalen Bildungsweg abgeschlossen, sag ich mal, fürs Studium. Und das ist ja auch gut so. Und jetzt fragt man sich schon, und das kommt genau wieder auf die Expertenkommission, auf die Arbeit bei uns zurück, genau die Frage, die Sie stellen. Wie würde der jetzt auf die Idee kommen, Mittelschullehramt zu studieren? So, der kommt nicht auf die Idee, weil er einfach den gymnasialen Weg eingeschlagen hat. Und wer anders, der jetzt über die Realschule gegangen ist und dann Vos-Boss vielleicht gemacht hat, der kann nur an eine Fachhochschule gehen. Der kann nicht universal sich ausbilden lassen. Und jetzt könnte der nie Lehrer werden. Und das ist doch voll schade. Und genau wir loben immer unser differenziertes Bildungssystem, dass jeder alles machen kann. Und natürlich kann ich auch, wenn ich Vos habe, mein Fabi, sage ich immer, dann kann ich auch mein Abi draufsetzen. Aber das ist schon extremst, da muss ich echt langen Atem haben. Und ich glaube, dass wir unsere Schularten, die wir haben, auch mal besser öffentlich darstellen sollten. Die Mittelschule für mich und das KIG stehen ja hauptsächlich auch für Kindergarten, Grund- und Mittelschule. Und das ist so die heterogenste Schulart, die wir gerade haben. Mhm. Durch Migration, durch Inklusion, durch all diese Sachen. Und das ist ein mega Pfund, also im Sinn von was Positives. Wir gehen immer essen zum Italiener und lieben das, dass wir dann da sind. Wir gehen zum Äthiopier, wir gehen zum Afghanen. Und jetzt fangen wir an, politisch zu spalten in unseren Schulart. Dann denke ich mir, nein, das ist eine mega Bereicherung, dass wir hier bayerische Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Kulturen haben, die uns ja bereichern und so sollten wir das auch sehen. Und ich sehe die Mittelschule als wahnsinnig wichtig für gerade die handwerklichen, für die kreativen Berufe, die dann auch vorbereiten. Aber wie werde ich denn Mittelschullehrer?
Sie müssen studieren.
Sie müssen studieren. Und deswegen ist es wichtig in der Expertenkommission eben diesen Punkt dieser Mittelschule, dieser extremst wichtigen Mittelschule auch immer wieder zu zeigen. Die Mittelschule hat so ein wahnsinnig schönes Schulprofil. Sie haben das Klassenleiterprinzip. Sie haben einen Lehrer, der für sie verantwortlich ist als Kind. Und das brauchen manche Kinder. Und wir brauchen dieses differenzierte Schulsystem. Und ich höre mal wieder Diskussionen über Gesamtschulen oder so weiter und so fort, wo ich mir denke, nein, wir haben in Deutschland so ein wahnsinnig, oder auch in Bayern, dieses wahnsinnig schöne und wirklich Erfolgsmodell differenzierte Schulsystem. Die Mittelschule bereitet, manchmal habe ich ja so Lebensphasen, ich habe es gestern im anderen Podcast Rucksack genannt. Kinder haben unterschiedliche Rucksäcke, die sind mal leicht und mal schwer. Und dann brauche ich auch als Lehrer die Flexibilität zu sagen, pass mal auf, du gehst jetzt auf die Mittelschule. Für mich war es ein Fehler zu sagen, Übertritt, Realschule, jetzt alles in der vierten Gymnasium-Realschule. Es ist doch auch mal schön, wenn ich in die Mittelschule gehe, da das einfach mal einschnuppern und merke, hey, das ist voll die tolle Schule. Und das sind tolle Lehrer, die da jeden Tag die Extrameile gehen. Und da bleibe ich, das gefällt mir viel besser, wie sie sagen, wie jetzt was anders. Und das ist Teil der Expertenkommission, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer auch in der Grundschule vielleicht wissen, was erwartet denn die Kinder in der Mittelschule? Was erwartet die Kinder in der Realschule? Was erwartet die Kinder im Gymnasium? Vielleicht auch in Förderschulen und so weiter und so fort oder auch in Wirtschaftsschulen. Und damit die selber einen Blick von allen Schularten haben, damit die Kinder auch individuell in der vierten Klasse so vorbereitet sind, dass sie ihren individuellen Bildungsweg einschlagen können. Wenn ich aber alle ins Gymnasium drücke, oftmals ist es auch der Elternwille, das sind jetzt nicht unsere Lehrerinnen und Lehrer, dann habe ich ein Problem. Also ich sehe auch gerade, ich bin auch in so einem Wissenschaftsausschuss drin, haben sie ja gesagt, die KIG ist überall drin, dass in unseren Universitäten 65% Menschen aus Drittstaaten sind. Also nicht Europa, sondern Drittstaaten. Und dann frage ich mich schon, was ist unsere Hochschulreife, unser Abitur noch wert? Es gab einen Politiker, der hat gesagt, wir wollen nicht auf Bremer Niveau sinken und so. Ja, Bayern ist immer noch weit vorne, aber wenn man sich die Langzeitstudien anschaut, ist unser Niveau einfach horrend nach unten gegangen.
Baden-Württemberg ist besser als Bayern?
Baden-Württemberg ist besser als Bayern, das ist richtig. In PISA sieht man das auch ganz klar in den Ergebnissen. Und die haben auch tolle Modelle. Und wenn man sich die anschaut, auch das Hamburger Modell, was auch gerade durch die Decke geht, das sind tolle Modelle, die man sich anschauen muss, über die man diskutieren muss. Aber die muss man auch in der Praxis fühlen. Und das Schöne ist in Deutschland, dass wir unterschiedliche Ferien haben, sodass wir als KIG jetzt auch in den Ferien immer wieder in andere Bundesländer schauen und da den Unterricht anschauen können. Das ist ein toller Vorteil.
Jetzt habe ich häufig den Eindruck, dass die bayerische Politik eigentlich nicht aufnahmefähig, bisschen hart formuliert, für Ideen aus anderen Bundesländern ist. Fühlen Sie sich als einer, der aus diesem Bundesland Bayern ist, überhaupt von der Politik gehört?
Für einer, der in der Politik aufgewachsen ist, fühle ich mich natürlich von der Politik gehört. Man muss auch dazu sagen, dass wir als KIG einen wahnsinnig guten Draht, wir haben es im einen gesagt, zu den Politikern haben und die fordern auch ein. Also man muss wirklich auch da draußen auch mal ehrlich sagen, ich mag jetzt keinen besonders herauspicken, aber man sieht es auf unserem Instagram-Kanal auch, wir haben viele Termine auf der Brust, es sind viele interessierte Politiker, die sich mit uns treffen wollen. Jetzt kann der eine sagen, das sind nur Fototermine, der andere kann sagen, der möchte nur hinhören. Man erkennt es dann immer an den Taten. Ich bin für fast alle Parteien offen, sei so ehrlich, wie es ist. Und ich möchte in den Dialog gehen. Und die Politik ist wirklich interessiert. Also nicht jeder Politiker. Es gibt Politiker, die müssen wir anfragen und kriegen keinen Termin. Also bis heute nicht. Sage ich auch ganz ehrlich. Die es aber bitter nötig hätten, dass sie mal vielleicht mehr zuhören. Und es gibt andere, oftmals im Hintergrund, die sehr interessiert sind, die sich den Themen annehmen, denen aber auch die Hände gebunden sind, weil Politik in Bayern, so hat man aktuell den Eindruck, eher von oben herab oktroyiert wird und wir einen haben, der sagt, was passiert und alle anderen danach laufen müssen. Ob das so ist, ist nur mein Eindruck.
Der eine da oben in Bayern, fühlen Sie sich von dem gehört?
Ja, zumindest. Antwortet er immer recht schnell und er macht. Also er hört schon auch zu, ob er das dann, was ich vorhin gesagt habe, in die Taten, die wichtig wären, übermünzt, das muss er selber verantworten. Nicht nur gegenüber seinen Wählerinnen und Wählern, sondern irgendwann auch gegenüber Gott, sage ich immer so schön. Irgendwann stehen wir alle da oben und meine Motivation ist, dass, wenn ich dann mal da oben bin, die Menschen, die noch unten sind, hochschauen und sagen, danke, dass du das angeschoben hast.
Jetzt wieder zum Problem Lehrermangel zurück. Als ich in der Realschule war, hatte ich einen Klassenleiter, der war in seinen 50er Jahren und der ist erst seit 3 Jahren Lehrer gewesen. Der hat Informatik studiert und hat dann als Informatiker gearbeitet und den hatten wir dann in Geschichte und in Englisch als Klassleitung. Und das war die beste Klassleitung, die ich jemals hatte. Und der war eben Quereinsteiger, weil der was anderes erleben wollte. Wie sehr werden Quereinsteiger benötigt, um Lehrer zu werden? Es sollen ja auch Leute mit Lebenserfahrung den Menschen was oder den Kindern was mitgeben und nicht nur Leute, die direkt aus der Universität in die Schule kommen.
Also ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen. Die Quereinsteiger sind für uns elementar wichtig. Und ich glaube, wir können da noch viel mehr machen. Es ist in der Tat so, dass für viele die Rahmenbedingungen gerade nicht passen. Aber ich warne bei den Quereinsteigern davor, dass Schule was anderes ist wie Handwerk. Man sieht es in Handwerkskammern auch, dass wenn Handwerker quasi Schulen unterrichten, dass sie sagen, mir fehlt das Pädagogische, dieses, wie komme ich an die Menschen ran. Die begeistern durch dieses Why, sage ich immer, start with the Why, Simon Sinek, Sie werden sich erkennen, der kommt rein und sagt, hey, ich bin geborener Handwerker, ich brenne dafür und komm, ich bringe euch das jetzt bei. Der hat aber die Pädagogik noch nicht so drauf. Und ich sage, wir brauchen Quereinsteiger in Kita wie auch in Schule, aber wir müssen die begleiten. Und dafür müssen unsere engagierten Lehrerinnen und Lehrer Zeitkontingente bekommen. Da geht es nicht unbedingt um Geld, um Wertschätzung, sondern da geht es darum, dass ich sage, pass mal auf, ich nehme dir 2 Stunden von deiner Tabelle raus und du bist dafür bei dem Kollegen X dabei und führst den ein bisschen hin. Und schaust dir vielleicht von dem auch was ab, weil es ist ja auch cool, wie sie sagen, da kommt jemand rein, hat einen ganz anderen Horizont und das kann ja auch bereichernd sein. Ich war die Tage in Ruppolding in der Schule, da war ein Quereinsteiger, ich war mega begeistert, wie der auch das Kollegium da was beibringt und die mitnimmt. Und das ist eine wahnsinnige Chance, die wir gerade haben. Ich warne nur auch hier davor, zu schnell irgendwelche Konzepte rauszuhauen und die Kinder dabei zu vergessen. Unsere ganze Arbeit als Pädagogen ist immer dafür da, die Kinder zu begleiten. Und ich kann nicht immer pädagogisch sinnvoll in der ersten Klasse schon mit Hammer und Nagel arbeiten, blöd gesagt. Ich muss die da langsam hinführen. Und dieses Hinführen ist das Pädagogische und das Fachliche ist das, was jeder mitbringt. Aber auch im Eingang zu Ihnen gesagt, Fachlichkeit, meine persönliche Meinung, erst Pädagogik, dann Fachlichkeit. Andere Verbände sehen das anders. Warum? Wie wir mit den Menschen umgehen, bleibt in Erinnerung und nicht das Was. Wenn ich Sie fragen würde, ist Ihnen, weiß ich nicht, das sind das in Erinnerung geblieben von Ihrer Schulzeit, dann werden Sie sagen, aber wie Sie gesagt haben, der Lehrer, der das genauso gemacht hat, der eine Persönlichkeit war, das ist Ihnen hängen geblieben. Ich erinnere mich nur noch an Persönlichkeiten, an Menschen, die mir Jonglieren beigebracht haben in Matheunterricht und haben mir beim Jonglieren die Tennisbälle zählen lassen. Ja, dadurch kann ich jonglieren. Da bin ich mega dankbar. Aber dieses, wie gehe ich mit Menschen um, das ist die Pädagogik. Und das bleibt doch im Kopf. Und wir müssen auch unseren Schülerinnen und Schülerinnen vorleben, wie wir miteinander umgehen. Ich sehe das schon auch, ich bin ja Unidozent, wie die jungen Menschen, das meine ich nicht böse, ganz anders miteinander umgehen in der heutigen Zeit wie früher, weil ihnen das nicht vorgelebt wird. Jetzt kann ich sagen, okay, ich bin jetzt alt, so alt bin ich gar nicht, aber ich merke, dass da ein wahnsinniger Umbruch ist und manchmal denke ich mir so einfache Dinge wie danke, bitte oder jemanden anrufen, wenn es mir nicht gut geht, dann schreibt man das auf Instagram und will da Likes haben, wo ich mir denke, das könnte man von Eltern erwarten, aber die Eltern müssen heute alle wahnsinnig arbeiten, weil die Welt da draußen teuer geworden ist und da dürfen wir uns auch nichts vormachen, zu sagen, ja, wir müssen die Eltern mitnehmen. Nein. Also wir als Lehrer müssen doch oder als Pädagogen müssen doch unseren Raum Schule rocken, die begeistern und am besten so machen, dass die Kinder sagen, ich will gar nicht mehr nach Hause, das ist eine Quatsch, aber dass sie da gern sind und sich wohlfühlen und geborgen fühlen und für die da sind. Das machen unsere Leute, aber es ist wahnsinnig anstrengend.
Aber auch mit der Zeit gehen, mit Digitalisierung muss man ja auch einfach mehr machen wahrscheinlich in der Schule. Ist das ein Lösungsansatz von der KEG, die auch in der Expertenkommission vielleicht besprochen wird?
Wer meinen Lebenslauf googelt, der weiß, dass Digitalisierung mein Baby ist. Man wird einen Pädagogen nie ersetzen können durch KI oder durch auch eine Verwaltungskraft nicht. Also wo kommen wir hin, dass irgendwie in Hintertupfinghausen eine Verwaltungskraft in Rente geht und die durch eine KI ersetzt wird und dann kommt ein weinendes Kind und sagt, oh, keine Ahnung, mich holt keiner ab. Kommt dann der KI und sagt dann, ja, also ich organisiere für dich ein Taxi. Ist völliger Quatsch. Wir brauchen Menschen, die mit den Menschen arbeiten. Aber unser Ansatz ist schon, dass sagen, wo können wir Prozesse optimieren? Entbürokratisierungsgeschichte, Frau Kultusministerin Stolz schiebt es auch an. Ich glaube, die Digitalisierung ist ein Werkzeug, das den Alltag quasi erleichtern kann. Und diese Themen müssen aber auch mit, ich nenne sie mal Future Skills, in die Expertenkommission rein. Bin voll dafür. Ich weiß, viele sagen, das ist völlig abgespaceter Scheiß. Was willst du da? Aber wie ich vorhin gesagt habe, einleiten, in 10 Jahren, wenn heute KI schon Kinofilme macht, es ist ja wirklich so, ich habe mir gestern wieder eingelesen, was haben wir jetzt, Charaktere, ich kann im Unterricht schon mit KI Charaktere erstellen lassen. Was würde Will Smith zu dieser Frage sagen? Und da gibt es tolle Fortbildungen auch in Dillingen. Also das ist wirklich toll, was da passiert, und ich kann als Lehrer auch meinen Unterricht besser planen, ich kann Sachen schnell vorab korrigieren lassen, gerade im gymnasialen Bereich, und dann nochmal persönlich drüber gehen. Bei mir in der Hochschule nutzen die Studenten auch KI. Ich sage, ich lade euch ein, KI zu nutzen, wie ich früher Wikipedia genutzt habe, nicht als Quelle, sondern als ersten Input. Und habt Spaß, begeistert euch. Aber in 10 Jahren wird KI so viel mehr können, wenn ich mir das eine Jahr jetzt anschaue, was da passiert ist. Da kann in 10 Jahren, und diese Future Skills müssen wir im Blick haben, wir müssen auch überlegen, was zeichnet uns als Mensch aus? Das ist die Empathie, das ist die Kreativität, die Konstruktivität, aber das kritische Denken. Und wenn wir immer einer KI vertrauen, wo kommen wir da hin? Die ist ja nur so schlau wie das, was unten reinkommt. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass alle Länder, die unterschiedliche KIs haben, Bayern baut ja auch eine, die ist nur so klug wie die Menschen, die da unten reinfuttern, wie jeder Computer auch so stark oder schwach ist wie der Mensch, der ihn nutzt. Und der Mensch wird nie verloren gehen, weil wir alle in uns dieses Streben nach Mensch haben, und wir brauchen Menschen in der Bildung. In der Erwachsenenbildung kann ich viel abfedern, aber gerade in der Grundschule, in der Kita, das funktioniert nicht.
Der Mensch braucht ja trotzdem auch Anreize, um Lehrer zu werden, was ein stressiger Job, aber auch ein sehr erfüllender Job sein kann. Warum werden eigentlich Lehrer nicht einfach zack beamtet?
Müssen Sie den Staat fragen, warum die nicht einfach zack beamtet werden wollen. Ich glaube im Übrigen, dass viele gar nicht verbeamtet werden wollen in der heutigen Zeit. Also die Situation ist schon, ich glaube, wir müssen erstmal die Lehrerinnen und Lehrer dahin bekommen oder die Studierenden dahin zu bekommen, das Wissen teilen, was cool ist. Ich sage immer, Wissen teilen ist sexy. Etwas zu wissen und dem anderen zu teilen, das machen wir in jedem Job, machen sie auch, ist was Schönes. Also ich finde, das macht auch Spaß, das macht ihnen auch Spaß. Man recherchiert was und man versucht es abzuwägen für und wieder. Das ist toll, das macht Spaß, und viele teilen ihr Wissen auf Instagram, gerade sind Influencer geworden. Und ich sag, Lehrer sein ist genauso wie Influencer sein. Ich hole mir mein Wissen, ich mache eine coole Unterrichtsvorbereitung wie auf Instagram, guck, wie kann ich es cool darstellen, wie kriege ich es für meine Zielgruppe gut dargestellt. Und das ist ein mega geiler Job. Anstrengend ist gerade alles. Ich glaube, ob ich an der Kasse beim Edeka oder wo auch immer im Supermarkt hocke oder ob ich im Kino arbeite, in der Gastro arbeite, das ist alles anstrengend. Und das ist, wenn ich es aber gern mache, ist es mein Hobby. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, mach dein Hobby zum Beruf, dann musst du nie arbeiten. Und das rate ich auch wirklich jedem da draußen. Es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Job hat, wo es nicht passt, wenn man sich wohl nicht wohlfühlt. Ausprobieren. Und ich rate auch vielen da draußen, die vielleicht gerade sagen, oh, ich bin Handwerker, habe keine Auftragslage, was auch immer, ich kriege keine Leute. Denke mir, Handwerker kriegen keine Leute, geh doch in die Mittelschule, mach einen coolen Quereinsteiger, mach paar Stunden, hol dir deine Leute raus, und du wirst merken, du ziehst dir deine eigenen Leute. Ich mache es in der Uni genauso. Ich lasse oft forschen für mich Dinge, weil es mir einfach Spaß macht, da reinzugehen. Und ich sehe das gar nicht so als, warum werden die nicht verbeamtet? Verbeamtung hat wahnsinnig viele Vorteile, was viele nicht wissen, aber es ist nicht mehr sexy, weil ich in der heutigen Zeit zwangsversetzt werden kann. Und viele junge Menschen haben sich ihr Leben schon früher aufgebaut, haben eine Wohnung und irgendwo und wollen jetzt nicht versetzt werden in einen neuen Freundeskreis, und das verstehe ich. Und da muss meiner Meinung nach das Beamtentum sich auch ein bisschen revolutionieren, mal neue Wege denken, und es scheitert immer am Wollen. Der eine findet Gründe, warum es nicht geht, und der andere findet Wege, wenn er was will. Wer will, findet Wege. Und ich habe den Eindruck, dass der eine oder andere vielleicht noch nicht genügend will. Da müssen wir als Verband dann einfach mehr draufdrücken. Und letztendlich ist es dann immer natürlich in Euro runterzubrechen für die Politik im Haushalt. Es ist aber eine Frage des politischen Wollens.
Das sprechen Sie wahrscheinlich auch in der Expertenkommission an. Sie können ja nicht über die Inhalte, die da groß diskutiert werden, sprechen, aber können Sie über Ihre persönlichen Ideen, wie man Bildung in Bayern voranbringen könnte, hätten Sie da vielleicht 3 persönliche Schwerpunkte?
Also persönlicher Schwerpunkt ist für mich Flexibilität. Heißt, die Menschen, die da studieren und dann auch mal merken, hey, das ist vielleicht nichts für mich, dass die einen Weg kriegen, dass sie da rauskommen, weil das kann meiner Meinung nach nicht sein, dass ich x Jahre Lehramt studiere und dann stehe ich da, habe einen Abschluss, aber will das gar nicht werden. Bin im Ref völlig überrascht und sage, boah, haben mir überhaupt nicht so vorgestellt, ich will jetzt, weiß ich nicht, Ingenieur werden. Dann braucht er einen Weg, damit er nicht so viel Lebenszeit verliert. Geht in anderen Studiengängen im Übrigen auch. Ich erwarte mir, Thema Flexibilität ist noch der erste Punkt, dass da eben auch Quereinsteiger reinkommen, Fach- und Förderlehrer mit reinkommen. Ich erwarte mir aber nicht nur Flexibilität, sondern Aktualität. Also dass in 10 Jahren, wenn die Leute da rauskommen, die Leute fit für den Alltag sind und vielleicht sogar zu fit sind, also zu weit denken und ich die wieder einbremsen muss. Ich erwarte, dass dieser Studiengang, wenn er flexibel und aktuell ist, sich immer wieder weiterentwickelt. Wenn ich anschaue, wie wir immer wieder neue Reformen anschieben müssen, und das muss eigentlich eine DNA eines jeden Studiums sein, ich finde es vermessen, dass das im Lehramtsstudium irgendwie nicht passiert, dass man sich immer wieder jeden Tag neu erfinden muss, weil ich muss mich jeden Tag auch neu erfinden in meinem Job. Es zeigt mir keiner, wie es geht. Ich muss für mich einen Weg finden, wie es funktioniert, und ich glaube, diese Fähigkeit muss im Studium drin sein. Und das andere ist das wahnsinnig wichtige Thema Praxisbezug. Ich muss ganz früh, meiner Meinung nach, alle Schularten ganz schnell realitätsnah erfahren. Kann ich simuliert machen, das kann ich über neue digitale Technologie relativ einfach machen, aber es muss für mich realitätsnah sein, dass ich dann später nicht überrascht bin. Und es muss mich als Mensch mitnehmen. Also bei der KIG ist der Mensch im Mittelpunkt, und ich sage immer, der Mensch braucht Werkzeuge. Und die Werkzeuge müssen wir dem mitgeben, weil das bringt nichts, wenn er dann rausgeht und die Werkzeuge nicht hat. Dann hockt er vor so einem Schraubending und ihm fehlt alles. Und jeder, der mal Handwerker war, der weiß es, er scheitert oft nicht an meinem Wissen, sondern am Werkzeug, das er dann nicht da hat und noch mal im Baumarkt fahren muss. Und so geht es unseren Lehrerinnen und Lehrern da draußen auch. Wir sind gerade vor Herausforderungen, Thema Heterogenität, Thema Migranten, Inklusion, Gewalt, und uns fehlt das Werkzeug. Es fehlt einfach nicht am Mensch. Wir sind alle bereit, wir sagen, ja, ich will das jetzt lösen. Aber ich habe kein Werkzeug dafür. Und das heißt doch lebenslanges Lernen. Hört sich ein bisschen blöd an, aber wenn ich fertig bin, muss ich immer wissen, ich bin nicht fertig. Scio ne scio, hat irgendwie Seneca, glaube ich, mal gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Papst Johannes Paul, der, das könnt ihr jetzt googeln, glaube ich, 14.12. hat mal gesagt, Giovanni nimmt nicht so wichtig. Mhm. Der wurde zum Papst gewählt und konnte nicht mehr schlafen. Mein Lieblingszitat, sage ich jedem immer. Der konnte nicht mehr schlafen. Kam nachts ein Engel anscheinend und hat ihm gesagt, nimm dich doch einfach nicht so wichtig, Giovanni, Johannes auf Italienisch. Und das ist so ein berühmtes Zitat. Giovanni nimmt nicht so wichtig. Ich nehme mich aber auch nicht so wichtig. Wichtig sind unsere Kinder da draußen. Und die Lehrerinnen und Lehrer da draußen nehmen sie manchmal sehr wichtig. Aber im Endeffekt geht es doch nicht um uns. Es geht um das, was unsere Kinder irgendwann in 50 Jahren über uns sagen, über den Lehrer, an den sie sich erinnert haben in der Realschule, wo sie sagen, das war eine Persönlichkeit. Bam, war vielleicht ein strenger Lehrer, wahrscheinlich war es ein strenger Lehrer auch noch.
Wenn man ihn mochte oder wenn er einen mochte, dann war er nicht streng, aber er hatte viele Feinde, sagen wir mal so.
Ja, ich erinnere mich auch nur an die strengen Lehrer. Und die haben mir das meiste beigebracht, muss ich ehrlich sagen. Ich erinnere mich an strenge Lehrer, die mich als Mensch gesehen haben, die meine Talente gesehen haben, aber mich auch gepeitscht haben. Die haben mir auch Zucker gegeben, Zuckerbrot und Peitsche, sage ich immer. Aber an die erinnere ich mich. Und so will ich selber als Mensch sein, dass ich an der Uni so bin, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Tinder-Date bin. Ich muss ja nicht irgendwie für die cool sein. Aber die müssen für die Zukunft vorbereitet werden.
Ich glaube, man erinnert sich auch eigentlich immer an, jeder tauscht irgendwelche Schulgeschichten immer aus und man redet eigentlich mehr über wirklich strengere Lehrer, die einen mehr geprägt haben als so richtig Liebe, die eigentlich die Kontrolle über die Klasse schon verloren haben, wo man eigentlich nichts gelernt hat. Genau. Ich hatte eine Geografielehrerin, wir sollten eigentlich Geografie auf komplett Englisch halten in der 7. Klasse im Gymnasium, was damit man auch Englisch besser anwenden kann, und Geografie bietet sich ja natürlich auch an mit verschiedensten Ländern, und sie hat uns nur einfach die Hauptstädte von europäischen Ländern abgefragt. Das war's. Und wir haben halt nichts gelernt und wir waren total unterfordert, genervt, gelangweilt, gestresst. Das ist ja auch einfach so, dass man vielleicht einen Lehrer dann, wenn man im Beruf drin ist, auch mal packen muss und mit Fortbildungskursen mehr aufwecken muss. Hey, die Kinder sind gelangweilt, man muss sie ein bisschen mehr fordern vielleicht. Ist das?
Ich glaube, man darf ihnen auch mehr zutrauen. Das meine ich jetzt nicht abwertend, aber unsere Kollegen sind einfach gerade am Ende und können nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, es steht und fällt mit dem Personal. Ich glaube, dass alle unsere Leute da draußen genau das machen wollen, was sie sagen, aber einfach nicht können gerade, weil zu viel Arbeit. Man sieht es an den Burnout-Zahlen, die wir im Berufsfeld haben, wird auch nicht getrackt vom Kultusministerium, weil das wahrscheinlich wieder negativ verheerend. Wir sehen es bei uns im Verband, das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht bei uns irgendwie, wir haben jetzt extra mit dem Krankenhaus eine Initiative aufgemacht, die sich anonym mit unseren Mitgliedern auseinandersetzt, für die da ist, die packt. Das ist halt, wenn man bei der KIG Mitglied ist, dann ist bei uns der Mensch einfach im Mittelpunkt, ganz anonym, wenn die quasi ein bisschen geschüttelt, dann kommt der Staub wieder weg, ein bisschen Feenstaub drüber und dann sind die wieder fit für den Alltag, haben neue Konzepte, wir machen jetzt noch neue Fortbildungsangebote auf. Dillingen liefert da auch unglaublich viel zum Thema KI. Aber oftmals ist es für die Lehrerinnen und Lehrer auch, Dillingen, ich fahre mal eine Woche raus und komme mal runter. Das ist wie Urlaub für die und das brauchen die auch. Es steht und fällt mit dem Personal. Also das, was Sie sagen, das ist idealtypisch, aber das, da kommen wir gerade nicht hin. Und man hat, wie Sie gesagt haben, die letzten Jahre echt gespart. Gestern kam eine Zahl raus, dass Bayern 1,4% des Bruttoinlandsprodukts in Bildung investiert, also in Allgemeinbildung mit Universität. Sind es, glaube ich, 2. Also wenn ich die Universität mitnehme, sind es 2% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist das, was wir gerade beim NATO-Diskussion immer über die Waffen diskutieren. Ich bin der Meinung, es ist viel zu wenig, wenn ich mir, es wird leider nur bundesweit erhoben. Bundesweit liegt Deutschland irgendwie unter 20, also ich glaube 28, unter dem OECD-Durchschnitt. Also Deutschland investiert in Bildung weniger als unsere europäischen Länder im Vergleich, im Durchschnitt.
Dann gibt es dann immer wieder, also aus Bayern gibt es dann immer die Aushängeschilder, ja hey, wir haben hier einen Nobelpreis wiederbekommen. Das ist dann das Aushängeschild, aber was darunter ist, das wird dann gar nicht so richtig diskutiert, habe ich den Eindruck.
Genau, nein, deswegen das ist richtig.
Deswegen sind auch, ich glaube im letzten Sommer sind auch Lehrer auf die Straße gegangen und da war Gesundheit ein Riesenthema. Es ging auch um mehr Bezahlung, aber auch insgesamt um mehr Anerkennung und Unterstützung. Fordert das die KIG auch?
Naja, wir gehen auf die Straße, wir schieben das auch an. Ich sage immer, wer Hightech fordert, also da geht heute unsere Pressemitteilung raus, wer Hightech fordert, muss High Kids und High Teacher Agenda anschieben, weil es bringt mir nichts, wenn ich unten in der Basis die jungen Wilden, die wir in Bayern haben, die individuelle Talente haben, nicht mit dem jeweiligen Rucksack mitnehmen kann. Da brauche ich die Pädagogik, die Sie vorhin gesagt haben, und ich brauche die Leute dafür. Und jeder soll bitte individuell seinen Bildungsweg gehen und dann kann er in die Uni gehen, ins Handwerk gehen, in die Wirtschaft gehen, wo auch immer er individuell hin möchte. Dann muss ich aber auch lukrative Angebote machen, dass der Schüler oder die Schülerin auf dem Bildungsweg dementsprechend unterschiedliche Sachen mal mitbekommt. Vielleicht auch regionale Firmen mal reinholt, vielleicht mal so eine regionale Stunde. Wir brauchen wieder AG-Stunden. Meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir Theater wieder haben, dass wir Schulgärten haben, dass wir reden über Klimawandel. Ganz wichtiges Thema. Aber wir geben unseren Kindern im BNE natürlich super viel mit, aber auch mal, dass ich mittags da bleibe und sage, komm, ich gieße jetzt mal den Schulgarten oder ich nehme meine Kollegen mit und ich, das ist ja auch eine Form von, wie soll ich sagen, Integration von unseren Flüchtlingen. Die Menschen fliehen hierher und für mich sind die erstmal Menschen, die hier in Bayern sind und die hier wohnen wollen, sonst wären sie nicht hierher gekommen. Dann nehme ich die doch mit. Und dann kann ich doch mit den Blumen gießen. Da brauche ich keine Sprache dafür. Und die merken, wow, die kümmern sich. Wir leben denen was vor. Und diese AG-Stunden wurden gestrichen, weil kein Personal. Auch in der frühkindlichen Erziehung, in der Kita schon, wurde Personal gestrichen. Dass die an die Sprache herangeführt werden. Das sind einfach wichtige Elemente. Und wir dürfen bei der Sprachförderung nicht vergessen, dass die Sprache einen Kanon hat. Und Sprache ist immer nicht Inklusion, sondern Differenzierung. Weil wir sagen, wenn wir Sprache fördern, alle, die das nicht können, sind quasi keine Deutschen so ungefähr. Und da müssen wir aufpassen. Und ich finde, Sprache ist wichtig für die kulturelle Teilhabe und auch für den Unterricht. Aber es kann nicht alles sein. Wir können jetzt nicht auf 15 Minuten mehr Deutsch oder weniger runterbrechen, ganz einfach und marginal. Dann funktioniert PISA besser. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen unseren Pädagogen mehr Zeit geben für pädagogische Arbeit. Könnte eine Idee sein, dass man zum Beispiel so einen Manager in der Schule einführt, der sich um die Zahlen, um Dolmetscher, was auch immer kümmert, um den Schulleiter auch mehr Luft zu verschaffen. Wir brauchen mehr Freiräume, mehr Mut. Und zurück zum Thema Expertenkommission. Dieses Einfordern des Muts müssen wir den jungen Studenten auch eintrichten und sagen, pass mal auf, du kannst das. Du bist dafür perfekt.
Ich hatte in meinem Nebenfach hatte ich einen Kurs, da war ich der Einzige, der nicht Lehramtsstudent war und die waren eigentlich alle relativ motiviert und waren voller Ideen, aber haben dann immer erzählt, wenn sie auf der Schule sind, da wird diese Motivation einfach kaputt gemacht, weil der Umgang mit Schülern sehr schwer ist. Teilweise sind Kollegen frustriert. Diese Motivation, die sie ja anfangs haben, ich glaube, daran fehlt es vielleicht gar nicht so. Es liegt natürlich auch daran, dass es nicht zu viele Studenten gibt, die jetzt Lehrer werden möchten. Da muss man Anreize schaffen, aber die das werden möchten, haben unheimlich viele Ideen, unheimlich viel Anreiz und die kann man ja eigentlich mitnehmen. Wie kann man diese Motivation auch in der Schule behalten quasi? Haben Sie da Ideen?
Ich glaube, es ist relativ einfach. Wir gehen wieder zurück auf diese Werkzeuge, den Werkzeugkasten. Mhm. Wir schaffen es gerade nicht, den motivierten Handwerkern da draußen, die Lehrer werden wollen, den richtigen Werkzeugkasten in die Hand zu geben. Ich glaube, wenn ich als Handwerker mal blöd gesagt auf eine Baustelle gehe und weiß, ich habe meinen Werkzeugkasten dabei, bin ich nicht überfordert. Mhm. Wenn ich aber auf eine Baustelle komme und merke, oh Gott, das sind alles falsche Schrauben, ich habe für das Werkzeug nicht dabei, dann bin ich überfordert. Und so geht es den Kollegen auch. Und was noch viel schlimmer ist, die werden noch in der Ausbildung schon in die Schule gesteckt, was aktuell ist durch den Fachkräftemangel, kommen die Studierenden ja ohne nicht mal ansatzweise einen Werkzeugkasten in die Schule und natürlich drehen die am Rad und sagen, wow, das ist, sag ich mal, das ist wie die Bierzelt Frischluftwatschen. Wenn man was getrunken hat, geht man raus und haut seinen um. Mhm. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich als Staat auf die Idee komme, sowas zu machen. Wir haben es immer kritisch beäugt. Ich kann die reinnehmen als Praktikanten, als wo ich gleich sage, pass mal auf, lieber Schüler, Schülerin, das ist ein Praktikant, der hospitiert hier, den nehme ich mit. Dann ist auch die Person, Praktikant oder Studierende, geschützt. Wenn ich den aber gleich in den Unterricht Vollgas reinwerfe und dem vielleicht noch maximale Unterrichtsverantwortung gebe und er darf noch Noten geben, ja, meine Herren, was glauben Sie denn bitte, wie der überfordert ist? Und ich glaube, da fehlt's extremst. Und ich brauche den berühmten Werkzeugkasten, um einfach dann die Baustelle lösen zu können. Und dieser Werkzeugkasten erhoffe ich mir von der Expertenkommission. Aber die Frage ist, welche Werkzeuge sind da drin? Und das diskutiert jetzt eben die Expertenkommission, was da für ein Werkzeug drin sein soll. Ich glaube, wir müssen an Future Skills denken, an, ne, was brauche ich da in Zukunft überhaupt für Werkzeuge? Ist da KI mit drin als Werkzeug? Ist da Moral und Ethik mit drin? Ich finde, in der aktuellen Zeit vergessen wir immer, dass Religion ein wahnsinnig wichtiges Fach ist. Ich möchte niemanden bekehren, dass er an Gott glaubt. Und die Kirche hat sicherlich auch gerade, oder die evangelische Kirche, alle
ein bisschen zu kämpfen.
Aber es geht doch um existenzielle Fragen, warum bin ich hier? Und I am what I am hat mein Religionslehrer mir, an den ich mich auch erinnere, mir immer als Lied reingeworfen. Und irgendwann später habe ich darüber nachgedacht, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, welche Talente habe ich und wie möchte ich das einbringen? Und ich glaube, jeder da draußen sollte sich diese Frage mal stellen. Und dafür sind so lebenswichtige Fragen wie Religion wichtig, wo man im Übrigen auch Deutsch und Mathe lernt. Also es gibt tolle Sachen, wo man in der Kirche Mathe gerade lernt, fand ich toll. Biblische Zahlen, also ganz witzig, Mathe in der Kirche, irre.
Ich hab Monty Python, das Leben des Brian, habe ich im Unterricht in Religion angeschaut. Das fand ich ziemlich gut, weil verschiedene Perspektiven und man auch einfach sagt, hey, Mensch sein heißt witzig sein, Lust haben, Spaß haben.
Genau.
Da kann man sich auch über vielleicht für manche ernstere Themen auch mal lustig machen.
Ja, wir haben uns Matrix angeschaut und Gladiator und Matrix mit Trinity und so viel christliche oder katholische Symbole da drin. In vielen Firmen, auch viele Promis äußern sich immer mehr. David Alaba gebeten, bevor er spielt. Und ich frage immer, wenn der andere auch betet, wer gewinnt dann? So ganz blöde Fragen, aber das ist so wichtig für den Menschen. Und ich glaube, wir sollten in dieser Zeit nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu streichen, sondern den Menschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Mitzunehmen,
genau. Und für die da zu sein.
Sind Sie eigentlich noch in anderen großen Gremien tätig?
Als Landesvorsitzender oder privat?
Als Landesvorsitzender der KEG.
Als Landesvorsitzender der KEG ist es ein ganz spannendes Vehikel, weil wir sind in der Regionalkoda. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer, die auch bei der Kirche angestellt sind oder auch in der Kita, sind wir mit drin und verhandeln dann natürlich Arbeitsbedingungen. Die Regionalkoda, ganz wichtig, kennen die Hörerinnen und Hörer aus dem kirchlichen Bereich. Wir sind witzigerweise durch unsere Bundesvorsitzenden in der KMK drin. Also wir sitzen in der Kultusministerkonferenz und kriegen da die Informationen mit. Wir sitzen im Bayerischen Beamtenbund, wir sitzen im Deutschen Beamtenbund, wir sitzen in der Tarifunion, wir sitzen in mehreren, also ich könnte jetzt unzählige Sachen aufmachen, deswegen ist mein Kalender auch so voll. Aber es ist auch wichtig. Oft gehe ich vielleicht nicht als Einzelperson hin, sondern schicke meinen Stellvertreter oder jemand, der Lust hat. Wir sind noch bei den Jugendherbergen mit drin, also wir sind im Wertebündnis mit drin. Wir sind im Mundart wertvoll Vereinigung mit drin. Warum? In Bayern haben wir so unglaublich tolle kulturelle Facetten. Und das Wertebündnis, was wir damals mitgegründet haben, unglaublich wichtig in dieser aktuellen Zeit. Deswegen machen wir jetzt gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk eine Aktion, die vergessenen Namen. Die Menschen, die in der NS-Ideologie damals ums Leben gekommen sind, halten wir wieder, den hauchen wir wieder Leben ein und bringen die auf die Straße. Ganz wichtig in aktuellen Zeiten des Antisemitismus, wo wir uns klar dagegen halten müssen. Im Wertebündnis machen wir noch die Europagondel. Wir haben Europawahl, das heißt im Werksviertel dreht sie mit unseren Mitgliedern so eine Gondel, da kann jeder einsteigen und machen. Natürlich im Personalrat sind wir mit drin, unsere Mitglieder. Privat bin ich auch noch in der einen oder anderen Vereinigung drin. Mein Kalender ist voll, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend sind die Menschen. Und auch nicht immer das, was man raushaut, sondern wie man miteinander umgeht. Und Ich glaube, wenn sich jeder auf die der Hörerinnen und Hörer da draußen mal reflektiert und sagt, wie gehe ich mit meinem Partner um, wie gehe ich mit meinem Umfeld um, wie gehe ich mit meinen Instagram-Follower um, wie gehen die mit mir um, und man dann gewisse Regeln auch für sich selber macht und sagt, wer bei mir ins Haus kommt, zieht Schuhe aus oder solche Sachen, und dann auch überlegt, wer bei mir auf mein Facebook-Profil kommt, ne, muss vielleicht auch Schuhe anziehen oder mal nicht oder sonst was, da lernt man so wahnsinnig viel für die aktuelle Welt.
Ich glaube, es ist rausgeklungen, dass insgesamt Menschlichkeit wahrscheinlich das Wichtigste ist, was Sie bei der Expertenkommission mitgeben. Wie es dann mit dem Forderungskatalog weitergehen wird, das werden wir dann sehen. M945 wird davon auf jeden Fall berichten. Vielen Dank, Herr Goppel, dass Sie heute hier waren, und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, vielen Dank.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.